das der Apostel Petrus über die Heiligen Schriften geschrieben hat. Wir finden es in 2. Petrus 1, ich lese von Vers 20 an. Indem ihr dies zuerst wisset, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Gott hat also zu uns gesprochen durch ein Buch, durch die Bibel. Wer die geistige Entwicklung der Menschheit in den letzten 2 Jahrhunderten ein wenig verfolgt hat, der weiß, dass einige Bücher einen ganz gewaltigen Einfluss gehabt haben. Ich will 3 nennen. Da ist Karl Marx mit seinem Kapital. Heute lebt mehr als ein Drittel der Menschen unter Regierungen, die von Karl Marx wesentlich beeinflusst worden sind. Wenn auch nicht viele das Buch gelesen haben. Aber die, die die Meinung bestimmen, die haben es gelesen. Oder ein anderes Buch, Charles Darwin von der Entstehung der Arten, erschien 1859. Das Buch hat mehr getan, dem christlichen Glauben zu schaden, als irgendeine andere Bewegung oder irgendwelche anderen Umstände. Oder als 3. die Schriften von Sigmund Freud. Da ist es nicht ein einzelnes Buch, sondern mehrere Bücher, die ab 1909 erschienen und in denen er die Behauptung aufstellte, Menschen seien deshalb depressiv, weil sie ihren geschlechtlichen Interessen nicht frei nachgehen könnten. Das schlug natürlich ein und viele erlauben sich jetzt alles, was sie nur wollen, nur Freuds Behauptungen sind überhaupt nicht eingetroffen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben heute mehr Depressive denn je zuvor. Die Nervenanstalten sind überfüllt. Aber seine Gedanken sind nicht zurückzupfeifen. Gottes Buch ist ganz, ganz anderer Art. Da ist nicht ein Mann gewesen, der es geschrieben hat, wie etwa Mohammed den Koran, sondern sein Buch ist in einem langen Zeitraum entstanden. Die Bibel wurde, soweit wir es wissen, von 40 Männern geschrieben. Sie entstand in einem Zeitraum von etwa 1500 Jahren. Die ältesten Schriften wurden etwa 1400 vor Christus geschrieben, die jüngsten, die des Apostels Johannes, Ende des 1. Jahrhunderts. Jetzt überlegen wir einmal. 1500 Jahre zwischen dem 1. und dem letzten. Welche Verbindung kann da gestanden haben? Wir wollen einmal von heute 1500 Jahre zurückgehen. Dann sind wir im 5. Jahrhundert. Wer von Ihnen weiß wohl ein Ereignis aus dem 5. Jahrhundert? Was ganz Wichtiges ist passiert. Ich habe extra im Geschichtsbuch nachgesehen. 451 wurde Attila geschlagen, weiß heute kaum noch einer. Da sehen wir mal, wie lang 1500 Jahre sind. Da ist gar keine Verbindung. Und so hatten diese Menschen menschlich keine Beziehung zueinander. Zudem lebten sie ganz zerstreut. Einige Schriften wurden in Rom geschrieben, die am weitesten östlich in Babylon. Das sind mehr als 2000 Kilometer. Dann wurde die Bibel in 3 Sprachen geschrieben. In der Hauptsache Hebräisch, das Neue Testament auf Griechisch und einige wenige Stücke des Alten Testamentes in aramäischer Sprache. Die 40 Männer waren außerordentlich unterschiedlich. Da waren 2 Könige, David und Salomo. Da waren Staatsmänner, Mose und Daniel. Da waren Priester, da war ein Schriftgelehrter, ein Arzt, Fischer, Bauern. Ganz unterschiedliche Menschen und die haben ein einheitliches Buch herausgebracht. Die Bibel ist inzwischen in 257 Sprachen übersetzt worden, Teile des Neuen Testamentes in 1600 Sprachen. Das sind ganz gewaltige Mengen. Die Bibel hat sich gehalten durch die Jahrtausende. Hin und wieder hat man geglaubt, sie würde von anderen Büchern weit überflügelt. Das war vor 50 Jahren mein Kampf. Naja, es wurde ja jedem kostenlos mitgegeben, wenn er zum Beispiel heiratete. Kann man schon ein Buch loswerden. Dann vor ungefähr 20 Jahren die Mao-Bibel. Längst weg vom Fenster, liest kein Mensch mehr, höchstens noch im Antiquariat. Man hat die Bibel bekämpft auf jede Weise. Erst hat man versucht, sie lächerlich zu machen, dann sie zu widerlegen. Dann hat man sie mit Gewalt verfolgt. Menschen wurden ins Gefängnis geworfen, weil sie eine Bibel besaßen. Gibt es übrigens heute noch. Auch heute kann noch einer in den Oststaaten wegen seiner Bibel ins Gefängnis kommen. Man hat sie aber nicht ausrotten können. Und eins hat man vor allen Dingen nicht gekonnt. Man hat sie nicht verfälscht. Darüber hat Gott gewacht. Wir haben immer noch den Urtext, daran ist kein Zweifel. Ist die Bibel nun sehr umfangreich? Das kann man nicht sagen. Vor vielleicht 15, 20 Jahren stand eine kurze Notiz in der Zeitung, dass Karl Barth, der bekannte Theologe, sein letztes Werk vollendet hätte. Umfang 8000 Seiten. Was habe ich mich gefreut, dass ich Barth nicht zu lesen brauche. Die Bibel hat 1000 Seiten. Die Bibel spricht außerordentlich konzentriert. Ich will Ihnen einmal zwei Kostproben geben. Das ist geradezu gehämmert. Da ist aber auch hinter jedem Satz eine Aussage, über die man eine Predigt halten könnte. Ich lese 1. Thessalonicher 5 von Vers 16 an. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, danksage den allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Den Geist löschet nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüfet aber alles, das Gute haltet fest, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Warum kann denn die Bibel so kurz sprechen? Das kommt daher, dass sie mit Autorität spricht. Wie spricht denn ein Philosoph? Der behandelt ein Thema und dann sagt er, über dieses Thema ist schon viel geschrieben worden. Im Altertum hat man das gesagt. Das stimmt aber aus dem Grunde nicht. Dann kam der und der und sagte das. Das klingt gut, ist aber auch nicht richtig. Jetzt wird das allgemein behauptet. Aber die Leute gehen ja von einer falschen Voraussetzung aus. Nein, in Wirklichkeit ist die Sache so. Dagegen wird man dies einwenden, stimmt aber nicht. Und das einwenden, stimmt auch nicht. Und schließlich bleibt übrig, dass er recht hat. Die Bibel spricht ganz anders. Wenn es um die große Frage geht, etwa, hat ein Mensch einen freien Willen? Auch darüber ist geschrieben worden, unendlich lang. Die Bibel sagt, viele Gedanken sind in dem Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss Gottes, er kommt zustande. So, jetzt wissen wir es. So kann natürlich nur die Bibel sprechen, denn sie spricht mit Autorität. Ab und zu wird nun gesagt, in der Bibel stehen viele Fachausdrücke. Ja, das ist doch klar. Jedes Sachgebiet hat seine Fachausdrücke. Und dann kann ich nicht sagen, ihr müsst aber anders sprechen, ich kann das nicht alle verstehen. Damit blamiere ich mich doch selbst. Neulich las ich, oder vor einigen Monaten las ich zum Beispiel in der Zeitung, Bonn droht Hamburg mit Karlsruhe. Ja, wenn jetzt einer denkt, das bezöge sich wohl auf Geografie, weil das drei Städte sind, dann sagt man, Junge, du bist nicht ganz bei. Die schreiben das einfach, das muss man wissen. Das ist Innenpolitik, weiß auch jeder. Und wenn ich mich mit der Bibel befasse, da muss ich mich auch schon mal hineinknien. Die im Fußballbericht hören, die haben doch auch ihre Sprache. Wenn die sagen, der Libero ließ nichts anbrennen, da kann ich sagen, was denn das, hat er gekocht? Also darauf muss man sich nun mal einfach einstellen. Jetzt will ich einmal einige Gründe nennen, die uns veranlassen können, die Bibel ernst zu nehmen. Ich möchte ausdrücklich sagen, ich versuche nicht etwas zu beweisen. Bei Gott kann man nicht mit Beweisen kommen. Der ist da ganz oben und wir sind nun einmal im Tiefbad, da hilft nichts. Gott erwartet immer von uns Glauben. Aber es gibt doch Überlegungen, die uns den Glauben erleichtern. Sehen wir uns einmal die Entstehung der Bibel an. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass sie innerhalb von 1500 Jahren entstand, dass die Schreiber mehr als 2000 Kilometer entfernt waren voneinander, dass es 40 Männer waren, völlig unterschiedlicher Art. Und doch wird das Neue Testament weitgehend durch das Alte erklärt und das Alte wird oft im Neuen zitiert. Die bilden einfach eine Einheit. Wie will man das verstehen? Ich will einmal ein Beispiel gebrauchen, dann sehen wir das am besten. Nehmen wir an, ein reicher Mann baut sich einen großen Bungalow, natürlich im Winkel, daneben zwei Garagen. Wie geht die Sache? Erst kommen die vom Tiefbau, Schachten aus, dann werden die Kanalrohre gelegt, dann die Bodenplatte gegossen, dann werden die Wände hochgezogen. Nach einiger Zeit kommen die Zimmerleute mit dem Dach. Und da fällt schon auf, dass die Zimmerleute nicht mehr sägen und bohren. Die stellen das einfach alles so zusammen. Wie kommt das denn? Das ist alles vorher nach Plan gemacht. Nach einiger Zeit kommt der Schreiner mit den Fenstern. Das sind breite, hohe, halbrunde, ganzrunde. Für jedes Fenster ist da ein Loch und für jedes Loch hat er ein Fenster. Wenn ich den jetzt frage, sagen Sie mal, kennen Sie den Bauunternehmer? Sagt er, Firma aus Dortmund, nie gesehen. Ja, wie kommt das denn, dass das passt? Ja Mensch, wir haben doch unsere Pläne. Nach einiger Zeit kommt der Klempner. Der braucht für fast jedes Ding einen Abfluss und einen Wasseranschluss. Ist auch da. Warum denn? Hinter dem Ganzen steckt ein Geist, der alles geplant hat. Da war ein Architekt, der hat alles genau ausgerechnet. Der hat dem gesagt, du machst das, du machst das, du machst das. Und die machen das alle. Und wenn es fertig ist, stimmt es. Und so hat hinter den Schreibern der Bibel ein Geist gesteckt. Die haben nicht geschrieben, was sie wollten. Die schrieben alle nach Diktat. Und darum passt das alle nahtlos ineinander. Nun der zweite Grund. Das Volk, das die Bibel geschrieben hat und von dem die Bibel überwiegend berichtet, die Israeliten, die sind immer noch da, obwohl es von dem Jahre 70 bis zum Jahre 1948 keinen Staat Israel gegeben hat. Wir müssen auch da versuchen, uns einmal vorzustellen, was das eigentlich heißt. Im Jahre 70 wurde Jerusalem zerstört nach einer Belagerung von mehr als 2 Jahren. Die meisten Männer fielen im Kampf. Die, die in Gefangenschaft gerieten, wurden fast alle gekreuzigt. Man hat mit dem Kreuzigen nur aufgehört, weil man kein Holz mehr hatte. Und man hat zum Teil von 2 Seiten einen ans Kreuz geschlagen, weil eben kein Holz mehr da war. Und die übrig blieben, die hat man in die Bergwerke geschickt. Was in Jerusalem war, wurde ausgelöscht. Woher kamen denn die Juden dann noch? Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass der Apostel Paulus in vielen Städten um das Mittelmeer herum auf Juden stieß. Die waren überall. Und wenn nun auch Jerusalem ausgelöscht war, so waren die Juden immer noch erhalten. Und nun ist das Erstaunliche, dass dieses Volk, obwohl es kein Heimatland mehr hatte, keinen Staat, keine Basis, obwohl es buchstäblich zerstreut war in alle Länder der Erde, es gibt kein Land, wo man keinen Juden findet, dass das Volk sich immer noch als ein einheitliches Volk gehalten hat. Einfach nicht zu verstehen. Die Deutschen, die nach USA auswandern, die sind spätestens in der dritten Generation waschechte Yankees. Ähnlich geht es denen, die nach Brasilien gehen. Da bleibt keiner Deutsch. Wenige Ausnahmen, etwa die, die in die Ukraine auszogen, aber die haben sich bewusst da zusammengehalten. Die Juden, überall ausgestreut, sind immer noch da. Eine weitere Tatsache, die auf die Bedeutung und Wahrheit der Bibel hinweist, ist, dass sie die Zukunft vorhersagt. Wir wissen doch alle, dass wir Menschen die Zukunft nicht sagen können. Die Bibel kann es. Darüber kann man außerordentlich viel sagen. Die Bibel hat zum Beispiel vorausgesagt, in Jesaja 13 kann man es lesen, dass Babylon zerstört werden würde. Ist an sich nichts Besonderes. Fast alle großen Städte des Altertums sind einmal zerstört worden. Jerusalem und Kairo und Rom und Karthago und wie sie alle heißen. Aber es wird weiter gesagt, dass Babylon nicht wieder aufgebaut werden würde. Und die anderen sind alle wieder aufgebaut worden. Warum denn Babylon nicht? Ich sah einmal ein Bild in einem Bibellexikon. Da war ein Brett, stand dran Babylon, Busse halten bei Bedarf. Also eine Bedarfshaltestelle für einen Omnibus. Das ist so ungefähr das Erbärmlichste, was es gibt. Mehr ist da nicht übrig geblieben. Ähnlich war die Voraussage über Tyrus. Da wurde nicht nur gesagt, dass Tyrus zerstört würde, auch dass der gesamte Schutt ins Meer geworfen würde und die Felsen gefegt werden würden. Das ist in Einzelheiten vorausgesagt und in Einzelheiten wahr geworden. Die erstaunlichste Voraussage, dass Israel wieder in sein Land kommen werde, das haben schon Propheten im 6. Jahrhundert vor Christus gesagt. Und stattdessen wurde Jerusalem im Jahre 70 nach Christus zerstört und seitdem irrten sie umher ohne Heimatland. Und dann am 15. Mai 1948 wurde es möglich. Im Jahre 1938, als die Nazis auf der Höhe ihrer Macht standen, da hätte man gelacht darüber, dass es wieder einen Staat Israel geben sollte. 10 Jahre später war er Wirklichkeit. Die Bibel sagt die Zukunft voraus. Das ist etwas ganz Ungewöhnliches. Dann weiter. Etwas, was mich besonders beeindruckt. In der Bibel steht nichts Falsches. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Und da steht nichts Falsches, obgleich die Bibel außerordentlich alt ist, obgleich sie über außerordentlich viele Themen schreibt und obgleich die Wissenschaft dauernd Neues entdeckt und herausfindet. Trotzdem nichts Falsches in der Bibel. Noch einmal unsere 3 Punkte. Außerordentlich alt. Die jüngsten Bücher sind etwa 1800 Jahre und die ältesten 3300. Und die sind unverändert geblieben. Zweitens, viele Themen. Die Bibel spricht nicht nur über Religion, nicht nur über Moral. Sie spricht über die Schöpfung, über die Sterne, über die Erde, über den Menschen, Tiere, Pflanzen, Regen, Wind, Erziehung, Recht, Psychologie, über eine Fülle von Themen und doch nichts Falsches. Die Wissenschaft hat immer Neues hervorgebracht. Fachleute sagen uns, dass heute an einem Tag mehr neue Dinge erdacht werden als im Altertum in 1000 Jahren. Das sind alles Sachen, die muss man zu verstehen versuchen. 1000 Jahre ist eine lange Zeit und 24 Stunden sind sehr wenig. Und doch sagen die, in den 24 Stunden mehr als früher in 1000 Jahren. Früher, da tickte eigentlich nur die Uhr. Alles andere stand still. Da kam nichts Neues hinzu. Und heute immerzu Neues. Und doch hält die Bibel stand. Die hat ein Wissen, das ist sagenhaft. Ich will einmal an einen besonders interessanten Vers erinnern. Die Alten haben sich auch schon gefragt, worauf ist eigentlich die Erde gegründet? Das ist ja eine interessante Frage. Und dann haben die alten Griechen gesagt, ja, da gibt es einen riesen Atlas. Der Atlas trägt die so auf seine Schulter. Wenn wir jetzt den Alten gesagt hätten, das glaubt ihr doch wohl selber nicht, das ist doch Unsinn. Wisst ihr, was die uns gesagt hätten? Das wissen wir auch, dass das Unsinn ist. Aber eine vernünftige Antwort, die haben wir nicht. Darum geben wir euch die Dumme. Haben sie auch recht, so wird es ja oft gemacht. Was sagt denn die Bibel? Hiob 26, Vers 7. Er hängt die Erde auf über dem Nichts. Das ist so ein toller Satz. Die Erde hängt tatsächlich. Wenn wir vor 200 Jahren den alten Newton hätten fragen können, was sagst du dazu? Hätte er gesagt, Hiob hat recht, das stimmt. Die Erde hängt tatsächlich an einem Seil. Das Seil heißt Schwerkraft. Und an dem hängt sie. Und drunter ist nichts. Er hängt die Erde auf über dem Nichts. Ich finde es sagenhaft, wie dieser alte Knecht Gottes das schon im Auftrage Gottes hat schreiben können. Aber jetzt weiß ich, was einige denken. Vor allen Dingen die jungen Leute, die zur Schule gehen. Die sagen, mein Lieber, eins hast du aber vergessen. Da stimmt die Bibel nicht. Die Bibel behauptet, alles wäre von Gott erschaffen worden. In Wirklichkeit ist ja alles durch die Evolutionstheorie ganz von selbst entstanden. Das ist ja, was heute gelehrt wird. Alles ganz von selbst entstanden. Ich habe gestern Abend schon gesagt, wenn wir uns die Frage stellen, woher kommt alles, so kann man nur zwei Antworten geben. In 2500 Jahren ist noch niemandem eine dritte Antwort eingefallen und deshalb können wir ganz sicher sein, dass es auch keine dritte geben wird. Die zwei Antworten heißen, entweder ist alles durch einen planenden, weisen Geist nach seinem Plan geschaffen worden oder alles ist durch Zufall entstanden. Ich will die beiden Dinge einmal gegenüberstellen. Plan und Zufall. Die Vereinigten Staaten haben vor einigen Jahren ja öfters Raumkörper in den Himmel geschossen. Und der Mann, der als Oberster und Letzter dafür verantwortlich war, der hat, so konnte man lesen, immer wenn wieder so eine Rakete startete, ganz still und nachdenklich da gesessen und hat gesagt, hoffentlich habe ich nichts übersehen. Ich kann den Mann so gut verstehen. Die fuhren jetzt los, alles genau berechnet, alles überlegt und er dachte, hoffentlich habe ich nicht irgendetwas übersehen, dann klappt nichts. Das ist Plan. Jetzt Zufall. In meiner Heimatstadt, da hatte ein junger Mann seine Militärzeit hinter sich gebracht. Er wollte aber noch nicht arbeiten. Da hat er sich auf die Autobahn gestellt mit einem Plakat in der Hand. Egal wohin. Das ist Zufall. Zwischen den beiden ist doch nur ein himmelweiter Unterschied. Hoffentlich habe ich nichts übersehen. Und egal wohin. Jetzt mag natürlich einer sagen, Moment mal, überzeugt mich alles noch nicht. Es gibt auch viele Wissenschaftler, die behaupten tatsächlich, alles sei durch Zufall entstanden. Nun will ich mal einen anderen Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, von dem ich vor einem Jahr erfahren habe. Er heißt Bruno Vollmert, ist Professor, sogar Ordinarius für technische Chemie an der Technischen Hochschule in Karlsruhe. Er hat ein Buch geschrieben, Das Molekül und das Leben. Und das Buch hat einen wunderschönen Untertitel, Was Darwin nicht wissen konnte und was die Darwinisten nicht wissen wollen. Also ein feiner Untertitel. Dieser Mann hat sich sein Leben lang mit der Erforschung von Makromolekülen befasst. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was das ist. Ich habe es im Lexikon nachgesehen. Also ein Makromolekül ist ein Molekül, das aus mehr, auf jeden Fall mehr als 1000 Atomen besteht. Wir alle kennen ja noch ein Molekül, Wasser, nicht wahr, H2O, ich glaube, hat noch keiner vergessen. Das sind 3 Atome, aber Makromolekül hat wenigstens 1000. Alle lebendigen Zellen basieren im Wesentlichen auf Eiweiß, riesige Makromolekülen mit 5.000 bis 6.000 Atomen. Und nun kommt der gute Vollmer zu einem herrlichen Schluss. Er hat gesagt, Evolution hat es nicht gegeben, gibt es nicht. Sie ist nichts als ein anthropozentrisches, antikopernikanisches Märchen von horrender Einfalt. Also den Satz finde ich herrlich. Den will ich aber noch etwas erklären. Was heißt anthropozentrisch? Anthropos ist der Mensch. Es ist also ein Märchen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, anthropozentrisch. Noch interessanter ist antikopernikanisch. Kopernikus war ja einer von den 3 Wissenschaftlern, die den Gedanken zum Sieg verholfen haben, dass nicht die Erde stillsteht und die Sonne sich um die Erde dreht, sondern dass die Erde sich um die Sonne dreht. Damals war die Kirche, weil sie sich ja nicht an die Bibel hält, noch der Auffassung, dieser Gedanke verstieße ganz gegen die Aussagen der Bibel und sie haben ihn bekämpft, aber sie haben ihn nicht niederhalten können und Kopernikus gilt seitdem als der Mann, der mit den alten falschen Ideen der Kirche aufräumt. Dass die sich alle miteinander vertan haben, das sagt natürlich keiner, denn er meinte, die Sonne stände still und heute weiß man, dass da oben gar nichts still steht, dass sie alle in Bewegung sind, aber das nur nebenbei. Also Kopernikus gilt nun immer als der Vorkämpfer der Wissenschaft gegen die veralteten Christen und unser Bruno Vollmert sagt, nein, nein, die Idee der Evolution, die ist nicht kopernikanisch, die ist sogar antikopernikanisch. Dann finde ich so schön, dass er sagt, ein Märchen von horrender Einfalt. Er sagt nicht Dummheit, er sagt Einfalt. Und das finde ich eine ganze Menge besser. Jetzt kann natürlich immer noch einer sagen, ändert nichts daran, dass viele noch anderer Ansicht sind und anders lehren. Auch dazu will ich etwas sagen. Max Planck ist sicher den meisten von uns bekannt. Wer 2 Markstücke in der Tasche hat, kann mal gucken, wenn er Zufall hat, hat er gleich Max Plancks Bild in der Tasche. Also Max Planck war jahrelang der Leiter eines heute nach ihm benannten Institutes und er kannte als solcher nicht nur die Wissenschaften, sondern auch die Wissenschaftler. Und Max Planck hat einmal gesagt, eine neue wissenschaftliche Theorie gelangt nicht auf die Weise zum Durchbruch, dass ihre Gegner die Richtigkeit der neuen Theorie anerkennen, sondern auf die Weise, dass die Gegner aussterben. Jetzt wisst ihr also, dass auch die Wissenschaftler, obwohl sie viel intelligenter sind als ich, darüber gebe ich mich gar keinen Zweifel hin, dass sie aber alle Menschen sind, die vor allen Dingen Recht haben möchten und die darum niemals zugeben werden, dass sie sich geirrt haben. Da, meine ich, hätte Planck uns mit seiner Aussage einen wichtigen Dienst geleistet. Aber nun Punkt 5, was für die Bibel spricht. Der ungeheure Einfluss auf Menschen. Es sind Menschen von ihren Lasten, von ihren Schwächen, durch die Bibel befreit worden. Etwas, was sonst kaum vorkommt. Alkoholiker haben aufgehört zu trinken. Haltlose Verbrecher sind zu vernünftigen, gottesfürchtigen Menschen geworden. Andere, die dem Jähzorn erlagen, sind zu ordentlichen, gläubigen Menschen geworden. Der Einfluss der Bibel auf Menschen ist nicht nur gewaltig, sondern auch völlig ohne Gleichen. Aber wenden wir uns jetzt einem anderen Gedanken zu. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand hier im Zelt sitzt und sagt, ist ja ganz nett, was du uns von der Bibel erzählst, aber ist das denn wirklich so wichtig? Das sind doch religiöse Fragen. In der Bibel geht es doch um Theologie. Und ich interessiere mich nun einmal nicht für Theologie und nicht für Religion. Und darum lass mich doch auch mit deiner Bibel in Ruhe. Das ist ein großer Irrtum. In der Bibel geht es um existenzielle Fragen. Es geht um Fragen, die einen jeden von uns angehen. Es geht um Fragen, die entscheidend sind für jeden Einzelnen. Und zwar nicht nur für sein Erdenleben, sondern für die Ewigkeit. Ich will, um das zu zeigen, zwei Sätze, die Jesus Christus gesprochen hat, zitieren. Er sagt uns, dass er einmal im Endgericht zu einer Gruppe von Menschen sagen wird, kommt her zu mir, Gesegnete meines Vaters, ererbet das Reich. Und zu einer anderen Gruppe wird er sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das kommt auf uns zu. Und da müssen wir auf der richtigen Seite stehen. Und darüber sagt uns die Bibel. Und sie zeigt uns den Weg, wie wir richtig stehen können. Und darum ist sie so ungeheuer wichtig. Wir müssen ganz klar wissen, dass es bei Gott das, was es bei uns immer gibt, nicht gibt. Es gibt nicht den berühmten Mittelweg, den wir sogar den goldenen Mittelweg nennen, auf dem sich alle herumtreiben können, die einer klaren Entscheidung aus dem Wege gehen. Den gibt es bei Gott nicht. Es gibt bei Gott die Herrlichkeit und die Verdammnis, aber gar nichts dazwischen. Ich sage die beiden Worte noch einmal. Zur einen Gruppe sagt der Herr, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und zu der anderen sagt er, kommt her zu mir, Gesegnete meines Vaters, und ererbet das Reich. In Hebräer 9, Vers 27 wird uns sehr klar gesagt, was auf uns zukommt. Ich sagte gestern Abend schon, alle Menschen möchten die Zukunft wissen. Nun, die Bibel sagt sie uns. Sie sagt sie uns in der wichtigsten, in der entscheidenden Frage unseres Daseins. Und die erste Aussage über die Zukunft heißt, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Darauf sollten wir uns alle einstellen. Wir können hier auf der Erde herumlaufen, wie wir wollen. Wir können über Gott lachen. Wir können sagen, den gäbe es nicht. Wir können sagen, der wäre uns gleichgültig. Wir können uns über seine Gebote hinwegsetzen, als ob er der Dümmste wäre, der sich je zu Worte gemeldet hat. Können wir alle tun, aber einmal werden wir zur Rechenschaft gezogen. Und dann können wir nicht ausweichen. Hier auf der Erde kann ein Angeklagter sich immer noch einreden, die wissen ja gar nicht, was gewesen ist. Und er kann immer noch sagen, das müssen die mir erstmal nachweisen. Und er kann dann immer noch einen Sachverständigen finden, der ein Gutachten abgibt, dass er nicht zurechnungsfähig ist. Er hat noch ein Dutzend Möglichkeiten, um auszuweichen. Vor Gott keine einzige. Auf uns zu kommt das Gericht. Warum kann ich das so sicher sagen? Der Schöpfer ist allwissend. Trauen wir ihm wirklich zu, dass er kein Rechtsempfinden hat? Als eine furchtbare Beleidigung Gottes. Sollte Gott weniger Rechtsempfinden haben als wir? Ich bin fest überzeugt, in diesem Zelt sitzt kein einziger Mensch, der, wenn er um das Elend auf unserer Erde alles wüsste und die Macht hätte, es zu beheben und die Macht hätte, zu richten, der dann nicht eingriff. Und da wollen wir von Gott annehmen, er ließe das alle so laufen und zöge uns nie zur Rechenschaft. Das ist ein völlig unhaltbarer Gedanke. Die Bibel sagt uns immer wieder, Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen. Und wenn wir noch einen Funken Verstand haben, stellen wir uns darauf ein. Und jetzt kommt die Frage, was sollen wir denn da tun? Ich brauche die Frage nicht selbst zu beantworten. Ich überlasse die Antwort dem Apostel Paulus. In Apostelgeschichte 16 lesen wir, dass einmal ein Gefängnisleiter Paulus und Silas in großer Verzweiflung angerufen hat: Ihr Herren, was muss ich tun, um errettet zu werden? Der Mann hat die entscheidende Frage gestellt. Und der Apostel Paulus hat ihm die Antwort gegeben. Mit der Kürze und Prägnanz, die für die Bibel kennzeichnend ist. Er hat ihm zugerufen: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und damit sind wir bei einer der Kernaussagen, einer der Kernaufforderungen: Glaube an den Herrn Jesus. Was heißt das? Ich habe gestern Abend schon gesagt, dass uns dieser Begriff ein wenig klarer erläutert wird in Johannes 20, Vers 31. Da sagt der Apostel Johannes, warum er sein Evangelium geschrieben hat. Und er sagt dann: Diese Berichte sind geschrieben, auf dass ihr glaubet. Ich kann auch sagen, auf dass ihr überzeugt seid, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Auch dies müssen wir noch erklären, auch dies müssen wir verstehen. Johannes hat sein Evangelium geschrieben mit der Absicht, dass wir zu der Überzeugung gelangen, dass Jesus der Christus ist, das heißt, der von Gott verheißene Retter und Herrscher, und noch mehr, dass er der Sohn Gottes ist. Und jetzt mag mancher denken, wie kann ich denn zu der Überzeugung gelangen? Und jeden, der diese Frage stellt, den kann ich sehr gut verstehen. Was da von uns erwartet wird, das ist außerordentlich schwierig. Und das ist etwas, wozu uns keiner überreden kann. Was soll ich denn glauben? Vor 1900 Jahren hat ein Mensch Jesus gelebt. Geschichtliche Persönlichkeit, nicht der geringste Zweifel. Was war er denn? Menschlich gesehen. Er war ein Wanderprediger, der durchs Land zog, der viele beeindruckte, der Wunderbares lehrte. Aber Sohn Gottes, das ist doch etwas ganz, ganz anderes. Das geht doch weit über alles andere hinaus. Es hat in der Bibel viele große Persönlichkeiten gegeben. Da war zum Beispiel Abraham. Jetzt hat doch kein Mensch daran gedacht, von Abraham zu sagen, er wäre der Sohn Gottes. Das gab es doch gar nicht. Abraham war der Freund Gottes. Da war Mose. Der Mann, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht sprach. Aber Mose war doch nicht der Sohn Gottes. Mose wurde der Knecht Gottes genannt. Da war Elia, ein Mann, durch den Gott ganz gewaltige Wunder tat. Es kam doch keiner auf den Gedanken zu sagen, Elia wäre der Sohn Gottes. Elia wurde Mann Gottes genannt. Und hier ist einer, der sogar am Kreuz sein Leben lassen muss. Und die Bibel sagt uns, der war der Sohn Gottes. Und wenn du mir sagst, ich kann das nicht verstehen, dann kann ich dir sehr gut folgen. Was sollst du denn nun tun? Geh von den Tatsachen aus, von den nackten, unwiderlegbaren Tatsachen. Tatsache Nummer eins: Der allmächtige Gott ist heilig. Das heißt, er steht bedingungslos auf der Seite von Wahrheit, Gerechtigkeit, Reinheit, Treue. Gott ist heilig. Nicht nur, Gott benimmt sich ab und zu heilig. Er kann gar nicht anders sein. Und nun die zweite Tatsache. Du und ich, wir sind Sünder. Sünder bis ins Tiefste hinein. Der Herr Jesus hat uns durchschaut. Und er sagt von uns Menschen, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Stimmt das? Von mir stimmt das. Böse Gedanken, jetzt nennt er sie. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen. Die wohnen in uns. Und er sagt, die verunreinigen den Menschen. Das ist eine Tatsache. Und man muss den Tatsachen ins Auge sehen. Und nun die dritte Tatsache. Wir werden alle einmal vor Gott offenbar. Offenbar. Und Gott sieht nicht nur unser Äußeres. Der hat nicht nur einen Film von unserem Leben. Gott sieht in unser Inneres. Gott weiß nicht nur, was wir getan haben. Er weiß, warum wir es getan haben. Es gibt selbst gute Taten, die getan werden, um einen anderen reinzulegen. Gott kennt uns bis ins Innerste. Und nun fasst die drei zusammen. Der Sünder wird vor dem heiligen Gott offenbar. Das ist, was auf uns zukommt. Absolut unweigerlich. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. So sicher wie der Tod, so sicher das Gericht, so sicher wird der Sünder offenbar vor dem heiligen Gott. Und wenn dir das bewusst ist, dann wirst du vor Gott zusammenbrechen. Und dann wirst du ganz ehrlich rufen, was soll ich tun? Und dann wird Gott dir diesen wunderbaren Ausweg zeigen. Den zeigt er jedem, der in seiner Verzweiflung zu ihm kommt. Dem offenbart er die wunderbare Tatsache, dass der Sohn Gottes gestorben ist am Kreuz, um uns zu erlösen. Und wenn dir das aufgeht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der buchstäblich das Lamm Gottes wurde, das Opferlamm, das starb, um unsere Schuld zu sühnen, dann hast du Frieden mit Gott. Dann gehört dir das ewige Leben. Und den Weg kannst du gehen. Weißt du, was du brauchst? Das, was Gott uns nie erlässt. Wirkliche Aufrichtigkeit. Versuch nicht, etwas zu beschönigen. Komm zu Gott in deiner ganzen Armut und Erbärmlichkeit. Einmal wirst du vor ihm offenbar. Heute kannst du kommen und die Gnade für dich in Anspruch nehmen, die er dir bietet. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass Gott heilig ist, sie sagt uns auch, dass Gott Liebe ist. Sie sagt uns, dass Gott reich ist an Barmherzigkeit. Wenn einer das einmal erkannt hat, dann weiß er, ich kann mit jeder Schuld zu meinem Vater kommen. Immer alle Tage ist sein Erbarmen neu. Und ein Christ kommt schließlich dahin, dass er, wie es in Epheser 1 steht, die Herrlichkeit der Gnade Gottes preist. Möge Gott dir schenken, dass auch du dahin kommst. Der Weg ist so einfach. Such Gott im Bewusstsein seiner Heiligkeit, deiner Schuld. Er bitte seine Hilfe und er wird dir zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für dich starb und der dir Vergebung und Frieden mit Gott bietet. Alles liegt daran, ob du dich aufmachst, ihn zu suchen. Das ist in deiner Hand und den Schritt nimmt dir keiner ab. Möge Gott dir schenken, dass du ihn gehst, dass du ihn heute gehst.